So, heute geht es ums Thema künstliche Intelligenz, was ja seit so 2 Jahren in aller Munde ist. Mein Name ist Michael Schwab. Ich habe meine eigene Firma, DE Solution. Bin auch hier in Köln ansässig. Und wenn jemand Fragen zu irgendwelchen Folien hat, bitte kurz Handzeichen, sonst, wenn man das weiter nach hinten schiebt, geht es meistens vergessen dann. So, um was geht's heute? Allgemein, was ist künstliche Intelligenz? So ein bisschen zur Geschichte. Wie lange sind wir da schon dran? Wo kommt das her? Dann relativ ausführlich, wie funktioniert das überhaupt? Was ist da in der Blackbox drin von der künstlichen Intelligenz? Welche Anwendungen gibt es, wird es geben? Also, Blick in die Zukunft ist immer so ein bisschen hypothetisch natürlich. Gucken wir mal. So, was ist künstliche Intelligenz? Das ist eben kein festes Programm mehr, wie man das bisher klassisch hatte, dass das Programm eben irgendwas macht und daher vorhersehbar arbeitet. Es lernt, also es werden Daten eingelesen in, das sind dann neuronale Netze, und das wird als Lernen bezeichnet und damit versucht man dann einerseits Sachen zu lernen und das Wichtige dabei ist, dass man das auf Unbekanntes überträgt. Das heißt, man gibt dann irgendwelche Eingangsparameter an und erhofft sich ein sinnvolles Ergebnis. Und KI wird in der Regel realisiert durch neuronale Netze. Es gibt so ganz kleine Teilgebiete, was so Entscheidungsbäume sind, was man auch noch mit unter KI fassen könnte. Aber das, was uns heute so bewegt und diese großen Fortschritte gemacht hat, sind alles neuronale Netze. Das werde ich jetzt auch gleich nochmal etwas genauer vorstellen, wie das funktioniert. Es ist natürlich ein, deshalb habe ich hier gesagt, Blockchain war das der letzte Hype, jetzt kommt der KI-Hype. Ist erst vor kurzem in das Blickfeld der breiten Masse gerückt, weil es eben jetzt Ergebnisse liefert, die relativ erstaunlich sind. Es hat aber etliche Jahre gedauert, bis es so weit war. Also das ist seit den 50er Jahren ist man da dran. Hat dann auch gedacht, ach, das geht ganz schnell. Hat jetzt doch ein paar Jahre gedauert. Es hat natürlich auch seine Grenzen, was in dem Hype so ein bisschen, ja, übertrieben wird, wie es auch damals mit Blockchain war und sagte, okay, das wird die ganze Welt auf den Kopf stellen, wird alles revolutionieren und so weiter. Bei KI ist das schon ein Stück weit so weit, dass es eine große Revolution werden wird, viel mehr als die Blockchain. Aber jetzt in völlige Hype zu verfallen, ist auch nicht angesagt. So, zur Geschichte der KI. Es haben sich mal zwei Wissenschaftler hingesetzt und haben geguckt, ob es möglich ist, dass die Funktion des menschlichen Gehirns irgendwie digital oder mathematisch nachzubauen. Das ist dieses McCulloch-Pitts-Neuronenmodell. Zeige ich auch noch gleich etwas genauer. Das waren eben ein Neurophysiologe und ein Mathematiker, die sich da zusammengetan haben und haben geguckt, wie funktioniert denn so eine Gehirnzelle und wie könnte man das mathematisch nachbilden? War, also ist 1943 gemacht worden, dann hat man da ein bisschen drauf rumgekaut und es gab dann diese Dartmouth-Konferenz im Jahr 1956, wo man diese Technologie etwas genauer beleuchten mochte und dachte, okay, wir können da Maschinen entwickeln. Hier unten, also das war das Ziel der Konferenz, Entwicklung von Maschinen, die Aufgaben, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern, automatisch ausführen können. Jetzt auch immer noch die Frage, wie definiert man Intelligenz? Das ist auch gar keine feste Definition. Und da dachte man, na ja, wenn wir da mal 2, 3 Jahre dran arbeiten, dann werden wir sicher solche Maschinen entwickeln können. Also das wäre dann 1960 gewesen. Das hat aber nicht funktioniert. Es gab auch in der ganzen KI-Geschichte immer wieder sogenannte KI-Winter, wo man einen großen Anlauf genommen hat, gesagt, hey, das wird alles revolutionieren und wird super toll sein, das dann versuchte zu implementieren und dann merkte, oh, das wird aber nichts und da kommt es nicht raus und dann sind alle Investoren wieder abgesprungen, das Interesse wieder abgeflaut und dann war erstmal wieder hängen im Schacht, bis dann irgendjemand wieder kam und das wieder neu entdeckt hat und dachte, na ja, jetzt soll es aber gehen. Und ja, erst jetzt funktioniert es wirklich so weit, dass man sagen kann, hey, das ist wirklich erstaunlich. Aber andere Anwendungen wie Mustererkennung oder so, das gibt es schon seit zig Jahren. Also eine der Sachen, die man immer versucht hat und wo es auch so Wettbewerbe für gab, ist Zahlenerkennung. Da hat man eben ein Muster, 8x8 Bildpunkte, dann schreibt man irgendeine Zahl da rein und dann soll die KI erkennen, ist das irgendwie Zahl 0 bis 9, was ist das für eine Zahl? Und das gibt es schon länger, da gibt es auch schon eine Weile lang Wettbewerbe dafür, um das zu machen, das ist also gar nicht neu. Jetzt hat man halt geguckt, wie machen wir das, wenn wir ein künstliches Neuron nachbauen wollen, dann hat man erstmal die Sache genommen, wie ist es denn im Gehirn aufgebaut? Man hat hier vorne die eine Seite des Neurons. Hier sind eben Eingänge, wo die Synapsen andocken und Impulse von anderen Neuronen ankommen hier vorne. Und wenn es hier entsprechend viele Impulse ankommen, wird das über quasi dieses Axon weitergeleitet an weitere Neuronen. So sieht es im Gehirn aus. Man hat es dann mathematisch nachgebaut und hat gesagt, okay, wie ist es denn? Ja, wir haben hier Eingangswerte. Sagen wir mal, das wäre jetzt eine Zahl von 0 bis 1, die hier reinkommen kann. Dann hat man hier W1, W2, Wn. Das sind Gewichte. Mit diesen Gewichten wird die Zahl multipliziert. Das wäre jetzt quasi das, was dann hier innen drin stattfindet. Und dann hat man noch eine Aktivierungsfunktion, wo man sagt, okay, wenn jetzt die Eingangswerte mal der Gewichte und die Summe davon einen gewissen Schwellwert überschreitet, dann gebe ich auch was hinten raus. Ansonsten, wenn es den Schwellwert nicht erreicht, gebe ich nichts nach hinten raus. Das ist so die einfachste Geschichte. Ich habe es hier nochmal etwas genauer, wie es funktioniert. Das sind die Eingangswerte, die von anderen Neuronen kommen oder eben die Werte, die in das neuronale Netz eingespeist werden, sind normiert, muss man halt vorher festlegen, sagen, okay, das kann zwischen 0 und 1 variieren und dann hat man Gewichte, mit denen werden diese Eingangswerte multipliziert und hier hinten werden sie dann alle zusammen addiert. Das gibt dann einen gewissen Wert und dann kann man sich eine Ausgangsfunktion überlegen und sagen, okay, ist dieser Wert, den ich jetzt da zusammengerechnet habe, hat ja eine gewisse Schwelle, dass hier ein Ausgangssignal erzeugt wird oder nicht. Diese Aktivierungsfunktion, die hier das Ausgangssignal bestimmt, da gibt es auch ganz verschiedene Aktivierungsfunktionen von, wenn es unter 1 ist, gebe ich gar nichts raus. Es gibt auch lineare Funktionen, die sagt, es ist mir egal, ich mache gar keine Funktion hier hinten dran. Ich gebe einfach das raus, was hier als Summe entstanden ist. Es gibt auch Funktionen, die sagen, okay, wenn es kleiner 0 ist, was hier hinten rauskommt, gebe ich nichts raus. Wenn ich einen Wert größer 0 habe, gebe ich einfach diesen Wert weiter und so weiter. Das macht sehr viel aus, wie das neuronale Netz danach arbeitet. Fragen dazu? Ist es so einigermaßen verstanden? Weil das ist so die Grundlage dafür. Ändern, ganz wichtig, ändern tue ich nur die Gewichte hier. Und dadurch lernt das neuronale Netz etwas, indem ich sage, okay, ich beurteile den Ausgang und kann dann über eine Funktion, die hier Backpropagation wird das genannt, kann hier auf die Gewichte Einfluss nehmen und kann sagen, okay, wie müssten die sein, damit das Ergebnis etwas besser dem entspricht, von dem ich erwarte, dass es da hinten rauskommt. Jetzt ist es wichtig, in jedem Lernschritt, um dem Ausgang hier etwas besser anzupassen, werde ich die Gewichte nicht vollständig anpassen, weil dann passt es für genau den einen Fall, den ich hier habe. Aber es wird dann für den nächsten Fall nicht mehr passen. Deshalb werden diese Gewichte immer nur ganz vorsichtig angepasst. Und ein neuronales Netz besteht auch aus sehr vielen dieser Einheiten hier. Sieht dann so aus. Ich habe hier vorne, fehlen eigentlich noch Pfeile, wo das reinkommt. Dann sind hier vorne die Gewichte. Dann kommt hier die Aktivierungsfunktion und dann wird der Wert, der aus der Aktivierungsfunktion rauskommt, hier an die nächsten Neuronen weitergegeben. Hier sieht man wieder, da kommen drei Pfeile rein. Das sind die Werte von diesen drei Neuronen in der ersten Schicht. Und diese Werte werden dann mit den Gewichten, die diesem Neuron hier zugeordnet sind, multipliziert, über die Ausgangsfunktion geleitet und dann hier nach hinten weitergegeben. Hier passiert wieder dasselbe. Jedes Eingangssignal wird mit dem Gewicht, das hier in dem Neuron festgelegt ist, multipliziert und dann wird hier ein Ausgangssignal erzeugt. Das ist jetzt ein Drei-Schichten-Modell. Man kann das beliebig groß machen. Also die großen Large Language Models haben 96 Schichten hier und auch mehrere Milliarden Gewichte, die dann multipliziert werden müssen. Das ist auch sehr interessant bei diesen neuronalen Netzen. Die mathematischen Operationen sind extrem einfach. Also ich multipliziere zwei Zahlen miteinander und summiere die Ergebnisse auf. Und wenn ich die Ausgangsfunktion nicht zu kompliziert mache, kann ich das auch mit einer sehr einfachen mathematischen Repräsentation den Ausgangswert ermitteln. Wie lernen neuronale Netze, hatte ich eben schon gesagt, das ist jetzt die Anpassung der Gewichte. Das ist auch das Einzige, was passiert. Die ganzen Ausgangsfunktionen und die Struktur des Netzes bleibt unverändert. Es werden nur diese Gewichte, mit denen die Eingangssignale multipliziert werden, die werden geändert. Dann werden die Gewichte neu angepasst durch einen Backpropagation-Algorithmus und da wird quasi der Fehler für jedes Gewicht ermittelt, also wer ist wie viel dran schuld, dass das Ausgangssignal jetzt nicht so war, wie wir es gerne gehabt hätten. Und dann werden die Gewichte ganz vorsichtig angepasst, damit man eben das schon Gelernte nicht wieder gleich kaputt macht. So, es gibt eine schöne Geschichte im Internet von Google, TensorFlow Playground. Da kann man sich das mal genau ansehen. Ich mache das mal auf hier. So, das läuft im Browser, deshalb können wir es auch nicht kaputt machen. Kann auch jeder von Ihnen ausprobieren. Hier playground.tensorflow.org. Jetzt zeige ich erstmal, was wir hier sehen. So. Hier rechts ist eigentlich das, was das neuronale Netz macht. Das hat hier eine Klassifizierungsaufgabe. Wir haben orangene und blaue Punkte. Und wenn jetzt, man sieht es, das ist so ein bisschen gruppiert. Das heißt, rein vom Menschenverstand würde man sagen, wenn ich jetzt einen neuen Punkt hier hinzubringe, ja, wenn ich ihn hier in den blauen Bereich lege, sollte es ein blauer Punkt sein. Und wenn ich ihn in den orangenen Bereich lege, sollte es wohl ein orangener Punkt sein. Dem neuronalen Netz werden jetzt als Eingangsparameter hier die X- und Y-Achse angegeben. Das geht hier von minus 6 bis plus 6 in beiden Achsen. Das ist X1 und X2. Und das neuronale Netz soll lernen, wenn ich jetzt hier beliebige Punkte hineintue, welche Farbe die haben müssen. Dann habe ich erstmal Trainingsdaten, also das sind die Punkte, die hier drin sind. Daran wird das neuronale Netz trainiert. Es kriegt also diese X- und Y-Koordinaten von den Punkten und dann sagt man ihm, so, wenn hier ein Punkt kommt, das ist jetzt ein orangener Punkt, dann solltest du als Ausgabe haben, dass das ein orangener Punkt sein soll. Und wenn ich einen hier nebendran machen würde, dann sollte es, und das ist dieses Übertragen auf Unbekanntes, ich weiß ja gar nicht, welche Farbe der haben soll, aber dann soll es eben auch ein orangener Punkt werden. Genau dasselbe mit den blauen Punkten. So, und das Schöne ist bei dieser Simulation hier, wir sehen im Hintergrund, was das neuronale Netz ausgibt. Hier wird einmal das ganze neuronale Netz abgefahren von minus 6 nach plus 6 in X- und Y-Richtung und wir sehen, was es ausgeben würde. Das heißt, das ist noch überhaupt untrainiert, weil hier ist im orangenen Bereich, würde es sagen, ja, das ist alles blau hier. Und hier im blauen Bereich ist das hier unten auch orange. Und jetzt kann man anfangen, es zu trainieren. Drückt man hier auf Start. Hier, das ist die Lernrate, das ist also, wie stark diese Gewichte angepasst werden. Das kann man dann auch ändern. Das ist die Aktivierungsfunktion. Da gibt es auch eine ganze Menge an verschiedenen Aktivierungsfunktionen, die man dann ausprobieren kann und kann das dann lernen lassen. Das ist der Eingangslayer. Jetzt haben wir hier einen Zwischenlayer mit 4 Neuronen, die dann eben von diesen Eingangsneuronen jeweils 2 Signale bekommen und dann auf 2 weitere Neuronen im Ausgangslayer gemappt sind, die dann sagen, das ist eher rot oder das ist eher blau. Gut, starten wir die ganze Sache mal. Das wird sich jetzt relativ schnell einstellen. Na, da hat er das auch in etwa. Ich stoppe das mal. Hier sieht man, wie er gelernt hat. Also wie viel falsche Ergebnisse hat die Sache zutage gefördert, wenn ich jetzt irgendwelche variablen Punkte hier rein tue. Und zwar gibt es dann immer Trainingsdaten und Testdaten. Einmal die Trainingsdaten sehen wir hier. Das ist, sind die Punkte, anhand denen er gelernt hat. Das wird natürlich alles richtig klassifiziert. Sieht man auch, das sind zwei Kurven, einmal fürs Training und einmal für den Test. Und dann gibt es auch noch Testdaten. Jetzt blendet er mehrere Punkte ein, wo er sagt, okay, um das Gelernte zu testen, tue ich jetzt Punkte hinein und lasse die klassifizieren. Anhand deren lerne ich nicht, sondern anhand deren überprüfe ich nur, ob das Gelernte auch übertragbar ist auf unbekannte Sachen. Also Punkte, die es hier halt beim Training überhaupt nicht gab, an anderen Positionen, sollen richtig klassifiziert werden. Und das macht er hier relativ gut. Ist auch eine relativ einfache Aufgabe. Man sieht aber hier, dieser blaue Bereich ist so ein bisschen dreieckig und nicht ganz rund. Man könnte natürlich auch sagen als Mensch, naja, da könnte man schon so einen Kreis drum machen und das andere könnte man auch irgendwie einkreisen. Das hängt halt immer davon ab, wie viele Neuronen habe ich hier in meinem Netzwerk und wie viel Informationen kann das gesamte Netzwerk speichern, um das dann exakt abzubilden. Ich kann mal hier nochmal einen weiteren Hidden Layer reinmachen mit nochmal 4 Neuronen, dann kann es das etwas besser abbilden. Ich starte das nochmal, das Lernen. Na, kommst du jetzt voran oder kommst du nicht voran? Ah, okay. Es hat uns heute auch wirklich im Griff, die Technik, würde ich sagen. Da ist aber mein Netz wieder. Mal gucken, vielleicht kommen wir ja nochmal zu irgendwas. So, wo ist mein Startknopf? Da. Dann gucken wir mal. Schaffst du das? Ja, versuch das jetzt. Ah, kriegst gar nicht hin. Ah doch, blub. Da sieht man auch hier, halt an, beim Lernen, plötzlich hat er dann den Weg gefunden, sagt, ah, ich muss nochmal irgendwas anders machen. Und jetzt sieht es auch etwas kreisförmiger hier aus. Aber was wir da gerade gesehen haben, ist tatsächlich so eine Problematik, die es öfters mal gibt, wo sich das neuronale Netz nicht so ganz sicher ist und auch nicht das dann richtig lernen kann, um wirklich hier alles abzubilden. Manchmal bleiben die auch einfach hängen. Das hat damit zu tun, so ein neuronales Netz, diese Gewichte, wenn ich das initial starte, dann werden die Gewichte mit Zufallszahlen initialisiert. Und daraufhin werden die dann verschoben und angepasst. Aber wenn ich natürlich immer ein komplettes neues Zufallszahlenfeld hier initialisiere, komme ich mehr oder weniger schnell und mehr oder weniger zu einem guten Ergebnis. Ja. Okay. Gut. Es gibt ja auch kompliziertere Aufgaben. Also man kann das in mehrere Felder teilen hier, diese Aufgabe. Dann sieht man dann, es dauert ein bisschen länger, bis er jetzt merkt, was wohin muss und wie er das macht. Also er hat jetzt hier so Schrägstriche gemacht, kriegt es aber auch nicht ganz hin. Ja, diese. Er läuft noch, ja, genau, er läuft noch. Ja, aber jetzt bleibt da hängen. Ich guck mal, wenn wir hier einen Layer weniger machen, ob es dann besser wird. Kehren wir nochmal zum anfänglichen Netz zurück. Okay, der hat es deutlich besser gemacht. Das ist immer so auch ein bisschen eine experimentelle Wissenschaft. Deshalb, also es gibt niemand, der auch genau weiß, was innerhalb dieser neuronalen Netze perfekt abläuft. Gerade nicht, wenn es große neuronale Netze ist. Ich meine, dieses Ding könnte man sogar noch von Hand nachrechnen, könnte so ein bisschen gucken, wie macht er das. Da gibt es auch Visualisierungsalgorithmen für, wo man sieht, wie lernt das und wieso hat es das jetzt nicht geschafft, hier ein gutes Lernergebnis herbeizuführen. Aber bei sehr, sehr, je größer das Netz wird und wenn man da Milliarden von Parametern drin hat, dann wird es sehr, sehr schwierig, da den Überblick zu erhalten. Man merkt dann halt, okay, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Kann so ein bisschen gucken, wieso das so ist, aber dann wirklich die Sache in der Tiefe zu verstehen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Jetzt mache ich mal hier noch ein sehr kompliziertes Muster. Das wird er nicht schaffen mit diesem kleinen Netz. Ja, okay. Dann bleibt er komplett hängen. Man kann das Netz dann in voller Größe aufblasen. Gucken, wenn ich hier noch mehr Layer hineinmache und noch mehr Neuronen hineinmache, dass er ein bisschen mehr Information speichern kann. Ja, dann fängt er. Also da habe ich lange mit rum experimentiert, aber diese Figur hier richtig abzubilden, ist relativ komplex mit diesem kleinen Netz. Was man dann auch machen kann, man kann ihm hier verschiedene virtuelle Eingangsinformationen geben, die ja auch nur abgeleitet sind von X und Y, dann wird es ein bisschen besser. Aber nur mal so als generelle Illustration, wie ein neuronales Netz von innen aussieht, was es genau macht und wie das genau funktioniert, auch mit den Gewichten. Wer sich da ein bisschen weiter reinfuchsen möchte, der kann das hier natürlich tun und den Playground da mal weiter benutzen und ein bisschen rumexperimentieren, um das genauer kennenzulernen. Gut, jetzt der Vortrag abgestürzt. Wir nehmen heute jedes Fettnäpfchen mit. So, haben wir gesehen, wie es mit einfachen neuronalen Netzen ist. Large Language Models, das, was wir heute benutzen und was auch diese riesen Furore und diesen Hype ausgelöst hat, sind auch nichts anderes, aber sehr viel spezieller und unglaublich viel größer. Also man hat da Milliarden von Gewichten und Millionen von Neuronen. Deshalb sind die auch selbst mit der heutigen Rechenleistung entsprechend langsam. Kurz noch ein bisschen zu den nächsten Folien. Wo liegen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Wie funktionieren diese Large Language Models? Wie wird ein Prompt in LLM eingespeist und wie wird die Ausgabe generiert? Ist gar nicht so kompliziert, wie man das denkt. Also LLMs sind ja sehr große neuronale Netze, haben auch neuronale Netze mit spezialisierten Teilfunktionen, wurden mit extrem viel Trainingsdaten trainiert. Das ist eine der ganz wichtigen Geschichten. Man hat da so gut es ging das gesamte Weltwissen zusammengekratzt, um diese Large Language Models zu trainieren. Deshalb kommen die uns auch so intelligent vor, weil die halt wirklich viel wissen. Das ist halt so eine typische Maschinensache. Das war ja auch am Anfang der IT so. Ja, das kann viel speichern, das vergisst nichts, das kann 100-mal schneller rechnen als irgendein Mensch und so weiter und so weiter. Und ist natürlich dem Menschen haushoch überlegen. Ja, in diesen Maschinendisziplinen ist es dem Menschen haushoch überlegen, aber wenn es dann um Kreativität geht, wird es wieder schwierig. Wenn man sich so vorstellen möchte, was ist eigentlich so ein Large Language Model? Eigentlich haben wir auch länger darüber nachgedacht, wie kann man das sehen? Es ist wie ein Bibliothekar, der alle Bücher dieser Welt gelesen hat, ohne etwas zu vergessen und all das Wissen wiedergeben kann und auch so ein Stück weit miteinander kombinieren kann. Ja, das ist so eigentlich die beste Beschreibung, die ich bisher gefunden habe, was diese LLMs, Large Language Models, betrifft. Deshalb, das ist halt wieder so richtig Maschinentechnik, kann unendlich viel lesen, mehr als ein Mensch in seinem ganzen Leben lesen kann, wird auch nichts vergessen und kann es auch irgendwie wiedergeben, weil es eben eine Maschine ist, die nach Schema F arbeitet und sagt, okay, jetzt gibst du das aus deinem Fundus wieder. Haben wir auch in der IT schon gehabt, dass eben die Computer genau das besonders gut können. So, wie kommt Text in die Large Language Models hinein? Das ist ja auch so, wir hatten jetzt mit Zahlen gearbeitet am Eingang der neuronalen Netze, aber Text ist eben Text. Wie machen wir daraus Zahlen? Der Text wird zuerst mal in Bestandteile, sogenannte Tokens, zerlegt. Das sieht man hier unten, wie es gemacht ist. Ich habe da einfach mal so ein, oh, das ist ganz tief unten, so ein Prompt in den Tokenizer reingetan und dann gibt er das schön farbig aus. Ja, erstelle eine WordPress-Seite und dann sieht man schon R und dann ST, L und dann teilweise ganze Wörter, aber nicht immer alles als Wörter. Hat den Sinn, Verringerung der Vokabulargröße. Würde ich ganze Wörter reintun, muss ich jede Sprache der Welt abbilden. Das wird dann relativ kompliziert. Hier kann ich auch Wortvarianten besser verarbeiten, weil vielleicht die letzten Zeichen eines Wortes separat tokenisiert werden. Bessere Handhabung von unbekannten Wörtern, weil Teile von Wörtern dann schon eher bekannt sind. Ja, und sprachübergreifende Konsistenz, weil ich dann eben nicht alle Wörter aller Sprachen lernen muss. Das kann man auch hier ausprobieren. Da gibt es den Tokenizer zum selber ausprobieren. So, das ist ja ganz schön, wenn wir dann die Tokens haben. Die werden, wie soll ich sagen, also jedem Token ist ein Vektorfeld zugeordnet. Wer weiß, was das ist. Ansonsten könnte man sagen, jeder Token besitzt eine Zahl. Und damit sind wir wieder bei den Zahlen, die eingespeist werden können. Um den Sinn zu verstehen, braucht das Large Language Model aber noch deutlich mehr Informationen. Einmal die Position der Token im Satz, damit man weiß, okay, wie gehört es überhaupt zusammen, wie ist das aneinandergereiht. Und noch eine viel wichtige Sache, die schließlich und endlich dann auch zur Funktion dieser neuronalen Netze geführt hat, nennt sich Self-Attention. Bewertung der Bedeutung eines Wortes im Kontext der anderen Wörter im Satz. Damit man überhaupt, also das klingt schon so nach, ja, jetzt kann ich ein bisschen mehr den Sinn erfassen. Ist auch eine relativ komplizierte Sache, wie das gemacht wird. Kann man sich auf YouTube ansehen, dauert 1 bis 2 Stunden und danach hat man einen dicken Kopf, wenn man nicht gerade Mathe studiert hat und das so ein großes Vergnügen ist. Ist aber eine ganz wichtige Sache, die dann auch mit in das neuronale Netz eingespeist wird. So, jetzt haben wir die ganzen Informationen, die vorne reinkommen. Wie generieren wir den Ausgang? So, und das ist relativ simpel. Jetzt haben wir die ganze Information, die am Eingang anliegt, und es wird ermittelt, welcher Token am wahrscheinlichsten folgt. Da sind also jetzt ein paar Buchstaben, und aus den ganzen Token, die wir kennen, kann das neuronale Netz jetzt ermitteln, welcher Token folgt am wahrscheinlichsten in den trainierten Daten. Und das gibt das Ding dann aus. Also gar nicht so kompliziert. Und dieser ausgegebene Token wird dann wieder in die Eingangssequenz angefügt. Der oberste fliegt raus, der neueste geht wieder rein und dann wird die ganze Chose wieder von vorne durchlaufen lassen und man sagt, okay, wenn ich diese Eingangssequenz habe, welcher Token folgt als nächstes, als wahrscheinlichstes? Könnte man sich so vorstellen, wie wenn man ein neuronales Netz hat, das hat man trainiert mit, sagen wir mal, Aktienkursen. Und dann sage ich, okay, ich gebe Zahlen vor, das ist der Aktienkurs und ich möchte wissen, wie wird der Kurs, wo wird der hingehen? Dann nehme ich den Wert, kriege ich irgendeinen Wert, tue den wieder auch fortschreiben in den Eingang hinein und kann wieder den nächsten Wert des Aktienkurses am Ende des neuronalen Netzes ablesen. Ob das dann Sinn macht, ob das den zukünftigen Aktienkurs wiedergeben wird, ist natürlich immer die Frage. Aber das interessiert das neuronale Netz nicht. Das ist mit irgendwelchen Daten trainiert und rechnet dann stur diese Rechenvorschriften durch und sagt, okay, das ist das Wahrscheinlichste, was da als nächstes rauskommt. Fertig. Deshalb, wenn man Large Language Models so der ersten Generationen hat und sich auch mal die Entwicklung angesehen hat, dann war das auch teilweise so, dass die ein paar Wörter dann sehr sinnvoll rausgegeben haben und dann ist es irgendwie abgestürzt und hat Zeichensalat produziert. Was man noch machen kann, ist, eventuell wird nicht der wahrscheinlichste Token ausgewählt, um gewisse Variationen in der Ausgabe zu erhalten. Da gibt es mathematische Modelle für, die dann sagen, okay, wir nehmen nicht immer das Wahrscheinlichste, dann kommt nämlich immer das Gleiche raus. Wir nehmen ein bisschen weniger das Wahrscheinlichste, um eine gewisse Variation in der Ausgabe zu haben. Was gibt es für Probleme mit den ganzen Sachen? Die Trainingsdaten entscheiden über die Ausgabe. Wenn ich komische Trainingsdaten habe oder Trainingsdaten, die irgendwie eine Weltsicht haben, dann hat das Ding diese eine Weltsicht. Ist ja auch richtig so, es wurde so trainiert, dann hätte man sagen können, yo, das will man so haben. Fehlerhafte Trainingsdaten führen zu fehlerhaften Ausgaben, klar. Also es gibt einen Reddit-Post, der so ein bisschen rumging. Da wurde mal so spaßeshalber gefragt, wie kann ich verhindern, dass der Schinken von der Pizza rutscht? Und dann hat jemand geantwortet, das kann man mit essbarem Kleber festkleben. Ja, wenn Sie ChatGPT oder irgendwelche neuronalen Netze fragen, die daraufhin nicht korrigiert wurden, dann sagt er Ihnen, ja, bei Reddit steht hier, das kannst du den Schinken mit essbarem Kleber festkleben, das habe ich da gelesen. Ja, waren die Trainingsdaten, dann gibt es auch diese Antwort. So mit Humor ist halt noch nicht so weit. Dann ist auch so ein Fachbegriff Bias, also je nach Trainingsdaten ist die Ausgabe nicht neutral. Es wird die wahrscheinlichste ausgegeben. Ist auch eigentlich ganz normal. Jeder Mensch macht das so, wenn ich von jemandem frage, mal irgendein Weihnachtsbild oder sonst irgendwas, greift man auf die persönliche Erfahrung zurück und malt dann irgendwie ein weihnachtliches Bild, was eben so ein bisschen aus der persönlichen Erfahrung heraus ist. Genauso macht das neuronale Netz auch. Wenn Sie da wenig umgebende Daten machen und sagen, mach mal einfach irgendwie so, ja, was soll das gute Ding machen? Es macht das, was es am wahrscheinlichsten ist. Und das ist eben das, je nach Trainingsdaten, je nachdem, was da trainiert wurde, gibt es das dann entsprechend aus. Habe ich auch gleich noch ein paar Beispiele dafür. Ja, das ist jetzt mit Stable Diffusion. Das macht Bilder aus Text. Und dann habe ich einfach als Prompt ja, a Christmas Scene, also irgendeine Weihnachtsszenerie. Und dann sieht man, okay, das waren wohl eher amerikanische Bilder, die da reingegangen sind. Ja, wenn Sie das noch ein bisschen anders machen, sagen eine Vorstadt-Außenansicht, kommen lauter so amerikanische Holzhäuser und so irgendwas. Aber ja, okay, wenn es damit trainiert wurde. Ich kann aber auch dann noch mehr hingeben, kann sagen, nee, ich will nicht nur Christmas sehen, sondern ich möchte das irgendwie in Deutschland mit Fachwerkhäusern und kommen deutsche Fachwerkhäuser raus. Ja, es geht nur einfach darum, in welchem Kulturkreis ist dieses Ding ansässig. Das ist aber auch nichts anderes, als man das als Mensch eben so hat. So, jetzt haben wir auch gesehen, dass neuronale Netze, das ist ja ein rein mathematisches Modell. Ich gebe irgendwelche Zahlen vorne rein, es kommen Zahlen hinten raus. Da kann sich das Ding nicht dagegen wehren. Also habe ich gesagt, gut, wir machen mal als Eingabe sowas hier unten. Na, komm mal her. Ja, das ist so zufällig generierte Daten. Und sage, okay, mal mir davon mal ein Bild. Da kommt dann in etwa sowas raus. Es muss halt rechnen, es rechnet und dann macht es irgendwas. Ist mittlerweile in größeren Netzen, ist das ein bisschen besser trainiert. Aber wenn man die Anfänge von Stable Diffusion, solche initialen Modelle nimmt, funktioniert das heute auch noch. Kann man sich auf Hugging Face ansehen, dann tut man eben irgendwelche Zeichenmüll rein und der malt dann teilweise richtig schöne Bilder. Also wo man denkt so, hey, das ist echte Kunst, weil es ja relativ abstrakt ist. Also auch wie das hier, das erinnert ja wie, ja, ist das ein Hochhaus mit irgendwelchen Balkons oder irgendwas? Ja. Also sieht schon ein bisschen künstlerisch aus. Habe ich einige gemacht, kamen tolle Sachen raus. So, auch das LLM kann man mit Zufallszahlen füttern. Das waren die Daten. Ja, und dann, ich habe keine Kenntnis von Mirabolisch. Gibt es auch gar nicht. Aber ich kann Französisch lesen, welchen Kontext und so weiter und so weiter. Ja? Also der kann schon ein bisschen sich ausdrücken, sagen, ich weiß nicht, was du willst, aber er findet auch irgendwelche Sachen, die es nicht gibt. Das ist jetzt hier ein Mistral 7b. Der hat 7 Milliarden Gewichte, also auch ein relativ großes neuronales Netz. Und das kann man sich auf Hugging Face hier ansehen und kann da ein bisschen mit rumspielen. Das sind eben die Sachen, wo er sagt, ja, okay. Du bist ein mathematisches Modell, ich gebe dir irgendwelche Zahlen rein, du rechnest das durch, du gibst irgendwas aus. Ob das Sinn macht, keine Ahnung. Also so könnte man, ich habe letztens noch eine Doku gesehen, wo es um Orca-Wale ging und dann auch deren Analyse von deren Lautsprache. Das könnte man auch in LLM reintun und sagen, okay, was ist die wahrscheinlichste Lautäußerung nach diesen und jenen Sachen, die wir da am Eingang anlegen, dann wird doch sicher irgendwas rauskommen. Könnten wir dann wieder ins Wasser einspeisen, dann können wir garantiert irgendwie mitreden. Nur was wir dann sagen, haben wir keine Ahnung. So, dann wurde auch noch viel geschrieben über den Turing-Test. Wie unterscheidet man Mensch und Maschine? Dann besteht die Maschine den Test, wird der Maschine ein dem Menschen ebenbürtiges Denkvermögen unterstellt. Das ist schon ein bisschen ein schwieriges Wort. Denkvermögen, was heißt das genau? Weil, ja, Maschinen haben spezielle Eigenschaften. Das ist der Grund, wieso wir sie entwickelt haben. Und da gibt es dann wieder eben die Eigenschaften, wo man die Maschine wahrscheinlich auch dauerhaft dran erkennen wird. Maschinen sind nicht genervt, schlafen nicht, machen noch jede so dumme Arbeit, beziehen kein Gehalt. Wenn man neuronales Netz nach diesen Sachen fragt, dann offenbart es sich relativ schnell. Also bist du nicht genervt? Ach nein, nein, ich mache hier diesen Dienst und so weiter und so weiter. Natürlich könnte man das nachbilden, aber ich glaube, genervte Maschinen sind einfach nur nervig. Hat man hier auch gemerkt, bis wir das Bild an der Wand hatten. Hat ein bisschen gedauert. Wenn das Fahrrad nicht funktioniert und das Auto nicht fährt, dann hilft das relativ wenig. Deshalb, ob es dann das dem Menschen gleiches Denkvermögen hat und ob man es nicht mehr unterscheiden kann, weiß ich nicht. Ob das auf Dauer dann so sich tarnen kann, dass man das niemals mehr sieht, ob man mit dem neuronalen Netz oder einer KI spricht oder nicht. Ja, was wird das an sozialen Auswirkungen haben? Da wird ja jetzt viel drüber diskutiert, auch ein Grund, wieso ich den Vortrag heute halten. Berufsfelder verändern sich. Klar, das gab es schon öfter, schon zigmal, also auch mit der Dampfmaschine, mit der Eisenbahn. Das war das erste Mal, dass man große Lasten über weite Strecken transportieren konnte. Hat auch einen Riesenumbruch gemacht. Die Computer, auch eine lange Geschichte. Ja, heute hat jeder das Rechenzentrum für die Hosentasche dabei, also das Handy. Es hat die Produktivität in immensem Maße gesteigert und es benötigt immer höher qualifiziertes Personal. Das wird uns auch jetzt wohl passieren. Also man muss dann auch schon mit der Zeit gehen. Wer heute keinen Computer bedienen kann, der hat es auch schwer. So wird es wohl auch in Zukunft sein, dass man sich mit der künstlichen Intelligenz etwas beschäftigen muss. Weil wenn man die dann nicht bedienen kann, wird es relativ schwierig werden. Wobei die künstliche Intelligenz, so sagt der Name ja, vielleicht einem dabei auch deutlich weiterhilft. Jetzt ist das Problem, die Veränderungen durch KI scheinen sehr schnell, vielleicht auch zu schnell zu kommen. Das ist jetzt so eine riesen steile Kurve gewesen, wie das hier reingebrochen ist. OpenAI, die Webseite, die schnellste sich jemals entwickelnde Webseite, was die Nutzerzahlen angeht. Das mag einem ein bisschen Probleme bereiten. Ich sehe das auch so, dass das jetzt halt relativ schnell kommt. Wobei man sehen muss, der Faktor Mensch bremst es auch noch immer ein bisschen aus. Also wenn man dann guckt, ja, KI in Unternehmen, wo man sagen würde, okay, wenn man sich mit KI sehr viel beschäftigt, müsste das sofort forciert werden an manchen Dingen und man wird damit einen riesen Marktvorteil haben. Es passiert aber einfach nicht so richtig, ja. Also dann sitzen immer noch Leute oben drauf, die sagen, naja, lass ich das erstmal entwickeln. Es war auch früher mit der Computertechnik so, ach ja, mit diesem Commodore 64, was kannst du da überhaupt schon machen? 64 Kilobyte RAM, wenn du da einen größeren Brief schreibst, stürzt die Kiste schon ab, komm, lass sein. Ja, hat sich dann auch ein bisschen weiterentwickelt, sage ich voraus, wird hier auch so sein. Wir brauchen sehr, im Moment noch sehr viel Rechenleistung. Das wird aber aufgrund der hohen Parallelität, die man da in den neuronalen Netzen hat, auch zur Verfügung gestellt werden können. Also diese ganze Gewichtsmultiplikation, das kann ja alles parallel erfolgen. Ja? Da müssen nur die Ausgangswerte für die nächste Ebene bereitstehen und dann kann es schon weitergehen. Ja? Und da ist NVIDIA auch dran, eben diese Chips zu bauen, die sagen, okay, wir können haben so und so viele hunderttausende Multiplikationseinheiten, dass wir das alles parallel abarbeiten können. Ich habe letztens noch ein Video gesehen, wo die sagten, ja, das Mooresche Gesetz ist AD und passé und wir steigern die Rechenleistung viel schneller. Das ist natürlich auch so ein bisschen Augenwischerei, weil das Mooresche Gesetz bezog sich darauf, dass wenn ich einen CPU-Kern habe, wie viel schneller wird dieser eine Kern? Wenn ich sage, ich mache so und so viele Kerne parallel, ja, dann mache ich es halt parallel. Und wenn ich geschickt bin, dann mache ich das irgendwie auf riesigen Chips in drei Lagen mit Wasserkühlung und sonst irgendwas. Parallel geht immer, ja. Deshalb, das ist auch so ein bisschen ein Hype da. Mal gucken, wo es hinführt. Auch die Computertechnik hat sich wahnsinnig entwickelt. Also das hat auch niemand vorhergesehen. Deshalb, da muss man einfach nochmal zurückgucken und darf sich jetzt nicht blenden lassen von dem KI-Hype, der so jetzt über uns hier hereinbrecht. Ja? Festplattenspeichergrößen, 5 Megabyte, 10 Terabyte heute ist auch ein Faktor dazwischen. Oder auch RAM-Speicher, 1 Kilobyte, 1 Terabyte, 1 Million. Flops zu Teraflops, 1 Milliarde, also Floating Point Operations per Second, also wie schnell ist die Rechenleistung. Und auch die IT hat eine unglaublich und völlig unvorhersehbare Entwicklung hinter sich, seit den 80er Jahren oder seit den 70er Jahren, hat viele Berufsfelder total verändert. Arbeitslos sind wir trotzdem nicht alle. Hat sich verändert, es gibt ganz viele ITler und trotzdem, dass wir so viele Leute haben, die in der IT arbeiten, so richtig im Griff haben wir das nicht. Von daher, es gibt viel zu tun und es wird auch wahrscheinlich immer viel zu tun geben. Das Internet hat auch so eine Entwicklung gemacht. Plötzlich war der Zugang zu diversen Informationen da, zumindest theoretisch. Also heute geht es über Suchmaschinen, die auch nicht immer alles finden, aber die Möglichkeit, auf Informationen zuzugreifen, ist ungeheuer gesteigert worden. Also man muss sich früher noch mal überlegen, wo geht man dann hin, wenn man kein Internet hat? Naja, in die Bibliothek. Da hilft einem aber auch keiner weiter. Dann stehen die ganzen Bücher da und dann müssen die durchblättern und dann durchlesen und so weiter. Also das muss man sich nur mal wieder in den Kopf holen und sagen, okay, da sind wir schon unglaublich viel weitergekommen. Auch was YouTube heute macht, ja, Nachrichten aus aller Welt sofort verfügbar überall. Keine Sache, die es früher gab. Ja, Onlinehandel, ich will irgendwas aus China bestellen, geh mal schnell auf die Webseite, zack, da ist es. Ja. KI wird den Zugang zu Informationen und deren Verständnis noch deutlich verbessern. Ist ganz klar, heute, das habe ich da oben geschrieben, derzeit nur über Suchmaschinen. Ja, die Information ist da, aber ich muss mich schon sehr anstrengen, diese aus dem Internet herauszufinden. Wer mit ChatGPT schon mal gearbeitet hat, ja, ich frage nicht Google, ich frage ChatGPT, ich will eine Antwort, nicht irgendwelche komischen SEO-optimierten Webseiten, wo ich dann auch wieder ewig suchen muss. Ja, da wird mir ja nur das Buch aus der Bibliothek, das Richtige und die richtige Seite vorgeschlagen. Lesen und raussuchen muss ich es immer noch. Dann hat ChatGPT das für mich schon gelesen, ich kann es gezielt fragen. Und Krieg, wenn es richtig funktioniert, auch eine entsprechend gute Antwort. Tut es manchmal noch nicht, aber das ist ein anderes Thema. Das werden wir sicher in den Griff kriegen, dass das funktionieren wird, dass es richtige und fundierte Informationen ausgeben wird. Weil das ist einfach nur eine Frage, wie viel Information kann ich in das neuronale Netz reinstecken? Wie groß muss das sein? Und da gibt es auch Forschungen dazu, die sagen, okay, wenn ich es größer mache, kann ich mehr Informationen speichern und die Ausgaben werden besser. Anwendung für KI allgemein, was man schon hatte, was kommen wird. Mustererkennung, das haben wir schon lange. Das ist das, was diese TensorFlow-Geschichte auch gezeigt hat. Ich habe irgendein Muster und will sagen, okay, ist es das oder ist es jenes? Wo muss der Punkt hin, den ich da in diesen Bereich ablege, ist der blau oder ist der orange. Dann gibt es auch hier die Mustererkennung, wie ich am Anfang sagte, für Zahlen. Ich nehme eine Matrix, 8 mal 8 Punkte in 256 Helligkeitsstufen. Dann habe ich meine 64 Eingänge, eben 8 mal 8. Und dann kann ich Zahlen dort anlegen, 0 bis 255. Und hinten habe ich eine Ausgangsmatrix in dem neuronalen Netz, Zahlen 0 bis 9, was das eben sein kann. Und dann sagt mir das neuronale Netz, was ist das für eine Zahl? Das ist eine ganz klassische Aufgabe, wo es auch diese Wettbewerbe dafür gab. Was jetzt neu dazugekommen ist, eben Bildgenerierung. Relativ komplexe Geschichte, deshalb gehe ich da heute nicht näher drauf ein, aber da kann man halt viel mitmachen. Musikgenerierung. Mich gerade ein Freund von mir drauf gestoßen und sagte, hör dir das mal an hier, das ist super gut. Ja, ist auch so eine Aufgabe. Ich habe eine gewisse Musiksequenz. Was kommt als nächstes? Und dann schiebe ich das wieder eins hoch und gucke, was wieder als nächstes kommt. Viel allgemeine Musik ist auch nicht besonders komplex. Deshalb kann so ein neuronales Netz das halt relativ gut nachbilden und es hört sich genauso an wie alles andere auch. Wenn es ein bisschen was Ausgefeilteres sein soll, kommt das schnell an seine Grenzen. Erstellung von Texten, kennt jeder, ChatGPT. Kann man natürlich verschiedentlichste Sachen mitmachen. Komme ich gleich später noch ein bisschen drauf. Auswertung von Texten geht auch. Das ist eine sehr interessante Sache, wo ich einfach sage, okay, hol mir mal aus dem Text irgendwelche Daten raus, fass den zusammen, den Text. Also wäre zum Beispiel auch für einen Rechtsanwalt interessant, kriegt wieder einen 1000-seitigen Schriftsatz. KI, geh bitte mal hin, hol mir die wichtigsten Punkte aus diesem Schriftsatz raus. So viel Zeit habe ich nicht, das alles zu lesen. Das ist ein relativ unüberschaubares Feld von Anwendungen. Was da auf uns zukommen wird, wird sich dann auch noch ein Stück weit entwickeln, wird auch nicht von heute auf morgen gehen. Weil ja immer noch der Faktor Mensch dabei ist, die Leute müssen es verstehen, die Leute müssen es anwenden. Und ich glaube, das ist der größte Bremsklotz, den wir im Moment haben. Und das ist auch ganz gut so, wenn es nicht direkt über uns hereinbricht. Anwendungen für KI im Detail. Also eine Sache, die mir sehr aufgefallen ist, Support-Chatbots. Ist jetzt auch so eine Sache, wie soll man dazu stehen? Ja, so ein Support-Mitarbeiter, der wird jeden Tag 25 Mal das Gleiche gefragt. Ob der damit auch so super glücklich ist, weiß ich nicht. So ein Chatbot ist sehr geduldig, der kann auch sehr umfassende, sehr gute Antworten geben, wenn er gut trainiert ist. Ist auf jeden Fall eine Sache, die schon richtig gut funktioniert. Hetzner hat sowas auch, also kann man hier ausprobieren und kann man sich beraten lassen, wenn man bei denen irgendwelche Server bestellen will. Ich will einen, der so und so groß ist und die Aufgabe und ich will ihn später noch erweitern können, mach doch mal ein paar Vorschläge und so weiter und so weiter. Funktioniert richtig schick. Generell einfache Informationsbeschaffung, klar, hatten wir gerade. Ich frage nicht Google, ich frage ChatGPT, was kannst du mir geben und was hat es gelernt, komme ich viel schneller zum Ziel. Was ich denke, was ein großer Faktor wird, private KI-Agenten, wenn die Sache mal etwas einfacher geht, was in Sachen Rechenleistung ist. Im Moment brauchen sie eine entsprechend gute Grafikkarte, um eine größere KI laufen zu lassen. Die kostet mindestens 500 Euro, das ist also noch nichts für die breite Masse. Aber wenn das mal in Hardware gegossen ist und jedem für kleines Geld zur Verfügung steht, wäre es natürlich relativ einfach zu sagen, okay, ich habe eine kleine KI, die läuft bei mir auf dem lokalen Rechner und kann verschiedene Sachen ausführen. Dann kann ich dann sagen, okay, such mir mal irgendwelche Flugpreise raus oder fass mal die neuesten Nachrichten zusammen, die mich interessieren könnten. Und dann geht diese KI eben ins Internet und sagt, okay, das sind die und die Seiten, wir haben die und die Nachrichten gehabt und so weiter. Das, was heute auch vielleicht die Algorithmen von Google machen und so irgendwas. Denke ich, das kann auch ein größerer Markt werden, wenn es denn mal so weit ist, dass es wirklich in der breiten Masse verfügbar ist. Im Moment ist das Problem ja bei KI, wenn man eine richtig leistungsfähige KI haben will, geht es nicht ohne teure Hardware und ohne den entsprechenden Aufwand. Das ist also noch nicht in der breiten Masse angekommen. Wir sind gerade in dem Status, wie die IT war, als es noch darum geht, hast du schon den allerneuesten Mikroprozessor und die neueste Generation ist 10% schneller, den brauchen wir jetzt. Ja, heute ist das alles egal. Was auch kommen wird, kommerzielle KI-Agenten, Berater in verschiedenen Dingen. Also ja, einfache Rechtsberatung, einfache Steuerberatung, Geld, Lifestyle, alles, wo Sie heute so einen Berater engagieren könnten, der wird sich auch in KI abbilden lassen demnächst. Zumindest die einfachere Variante, die Einstiegsvariante, wo die KI dann sagt, ja, so in etwa ist es. Wenn du jetzt weitere Beratung willst, dann frag doch meinen Menschen. Aber das wird sich sicher in großem Stil entwickeln, weil es einfach, ja, wie hier oben Support-Chatbots sind ja auch quasi Berater, sich sehr einfach realisieren lässt und diese nervige Arbeit, wo man immer wieder dasselbe erzählt, abnimmt. Ich bin mal gespannt, hier habe ich geschrieben, autonome Roboter brauchen natürlich auch KI, aber noch ein bisschen mehr. Wir brauchen da noch eine richtige Hardware. Wer Boston Dynamics kennt, der weiß, was da Stand der Technik ist. Das wird auch immer besser. Es wird sich dann irgendwann zusammen befruchten und dann werden wir gewisse Roboter haben, Mal gucken, wann und wie. Bin ich nicht hundertprozentig im Thema drin. Kannst du was dazu sagen? Oder? Ja. Ja, je mehr Input, umso mehr Outputs. Ich sehe es, also eine Sache ist zum Beispiel, man muss dieses Problem lösen, dass sich ein Roboter autonom bewegen kann. Da hatten wir selbstfahrende Autos. Ist das Ding, wo am meisten Geld hinten dran ist und was auch ein relativ komplexes Problem ist. Da hieß es, hey, das wird und das wird relativ schnell gehen und dann haben wir selbstfahrende Autos. Fakt ist, man hat es mal wieder ein bisschen verrechnet und sagt, ja, auf der Autobahn vielleicht, aber in der Fußgängerzone nicht. Und das ist auch so ein bisschen dem Hype geschuldet, hey, alles geht und wir machen und tun. Wenn es dann kompliziert wird, wird es kompliziert. Mal gucken, ich kann dazu nicht viel sagen. Es wird an allen Ecken und Enden gebaut. Also das, was Boston Dynamics hat an Hardware, ist relativ solide und wird auch sicher von anderen Herstellern dann übernommen werden. Es kann sich halt noch nicht richtig zurechtfinden. Ich denke, wenn wir erstmals selbstfahrende Autos haben, die das richtig können und dieses Problems des Zurechtfindens in einer menschlichen Umgebung gelöst haben, dann wird es auch da relativ einfach. Ja? Das ist wie die Handytechnik. Zuerst ist es riesengroß, bis man es dann alles gelöst hat auf einem Chip zusammen, dann wird es billig und massenmarktfähig. Aber da brauchst halt ein bisschen Entwicklung, bis sowas dann kommt. Ich weiß nicht, 10 Jahre, 15 Jahre, aber das ist auch nur so dahergesagt. Eigentlich hätten wir es ja schon haben sollen, ja. Da noch eine Meldung. Okay. Also geht's in Kalifornien hundertprozentig, also auch im innerstädtischen Bereich mit der nötigen Sicherheit? Okay, also vielleicht ist es dann schon weiter als meine Info. Ja, okay. Und ich denke, das ist so ein Katalysator dafür, zu sagen, okay, es kann sich wirklich im menschlichen Bereich zurechtfinden. Wir haben dieses Problem einmal gelöst. Wir können das verfeinern. Und irgendwann ist das eine Sache, wo man sagt, ja, das ist ja dieses Modul des Zurechtfindens im zwischenmenschlichen Bereich. Können wir da einsetzen und dann funktioniert es. Dann kann man es überall einbauen. Ja? Das ist wie, heute ist irgendein Handy-Chip in jedem Furz drin. Früher war das eine Riesentechnik. Wenn man es dann einmal gelöst hat, hat man es. Aber das muss halt gelöst werden. Und ich denke, da wird dieses autonome Fahren ein wesentlicher Punkt sein, weil da eben viele Autos unterwegs sind. Die Problemstellung ist extrem kompliziert und da kann man es wirklich per Exempel mal dran lösen. Ja. Das ist die andere Sache, das ist genau dieselbe Frage. Das selbstfahrende Auto baut einen Unfall. Wer ist jetzt schuld? Ja. Ja, dann schreit jeder. Also es ist dann einfach die Frage, wie will man es handhaben? Ja? Menschen machen auch Fehler. Wenn die Maschine dann Fehler macht, könnte man auch sagen, ja, habe ich eine Versicherung für abgeschlossen, die muss ich abschließen. Und dann wird der Maschinenfehler genauso behandelt wie der Menschenfehler. Naja, ist ein Unterschied. Ja, ja. Gut. Ja gut, man kann es aber dann auch verbessern. Man kann sagen, okay, diesen einen Fehler kann ich auf alle ausrollen, da habe ich alle nachgeschult. Ja, das ist halt so maschinenspezifisch. Ja, das ist ja was gesagt, wenn du ein Handy schickst. Also wenn das 10 Jahre Ja. Ja. Ja, dann ist es so. Also das ist wie IT-Technik. Nehmen Sie heute mal, machen Sie das Internet lahm. Ja, an der Letzt hat Cologne, NetCologne eine Störung gehabt, konnten sie nicht mehr mit Karte bezahlen. Eine Riesenkatastrophe. Und ich denke, oh lieber Gott, ja. Ja. Ja, das ist auch dieses Bias ist immer ein Problem, das diskutiert wird, weil halt, ja, das ist eben da und drückt sich dann aus und dann sagt man, ja, okay, das ist ja in irgendeiner Weise vorkonditioniert und macht da irgendwas, ja. Man sieht es dann irgendwann, wenn man es statistisch auswertet und sagt, hier, Moment, der malt immer nur amerikanische Wohnzimmer. Da ist irgendwas anders. Ja, das ist bei Menschen ist das ganz genauso. Die malen dann Fachwerkhäuser. Das ist ja, ich meine, in der Psychologie gibt es den Rohrschachttest, wo sie so Tintenklecks und dann sieht derjenige irgendwas da drin. Ja, das ist aber pure Sachen aus der Person heraus. Ja, das ist gar nicht, was da abgebildet ist, sondern man interpretiert dann irgendwas rein. Ja, und so ist es auch. Ja, ja, ja. Das wird versucht. Ja, ja, also ChatGPT hat so Sachen drin und die haben auch ein Alignment-Team, das diese KI darauf trimmt, so zu sein, wie man das haben möchte. Problem ist, es gibt genug Leute, die versuchen, das zu umgehen. Und wenn man das geschickt genug macht und die Leute, die es versucht haben, dass man es nicht umgehen kann, dann wird es wieder ausgehebelt. Das ist aber mit aller Software so. Man versucht es sicher zu machen und andere Leute versuchen es zu hacken. Ja, das ja. Ja. Ja, da könnte man aber auch wieder sagen, ja, das, die einen nennen es Ethik, die anderen nennen es Bias. Ja. Ja, also wie auch immer, für die einen mag es Ethik sein und die anderen, die das ablehnen, sagen dann, nee, das ist es nicht. Also das ist... Ja. Ja, also. Also, das haben Menschen ganz genauso. Da ist das Ding. Ich möchte jetzt weitermachen, sonst kommen wir mit dem Vortrag nicht durch. Stunde sollte es dauern. Jetzt sind wir, ja, okay, kommen wir hin. Eine Folie noch: KI in der Medizin. Da sehe ich auch extremer Entwicklungspotenzial, was geht. Auswertung von Bildern, CT, MRT. Weiß nicht, wer es schon mal hat machen lassen. KI ist da extrem weit vorne, was diese Auswertung von Bildern angeht. Habe ich gerade auch beim Freund von mir erfahren. Da gab es eine Fehldiagnose und dann kam später halt die Sache von wegen, lass es doch mal durch die KI laufen. Zack, war sofort die richtige Diagnose da. Wir haben die auch ein bisschen geschluckt. Das gibt's schon, Auswertung von Bildern, auch sehr gut. Was noch nicht gibt, Auswertung von Blutwerten. Also wer hier nochmal so 2-3 Milliarden Gewinn machen möchte, der macht bitte das hier. Weil da ist ja auch eine Diagnostik hinten dran zu sagen, okay, wenn ich Blutwerte nehme, was bedeutet das? Und da hat die KI natürlich auch einen riesen Vorteil, weil sie sich alle Blutwerte aller Leute mal angucken kann mit den ganzen Diagnosen hinten dran und dann einen Wissensschatz aufbauen kann, den kann kein Arzt jemals im Leben aufbauen. Ja? Das heißt, wir werden da auch eine große Automatisierung haben, wo man sagt, okay, geh zum Arzt, lass deine Blutwerte nehmen, dann tun wir es durch die KI und kriegen wenigstens mal einen profunden Hinweis, was los sein könnte. Ja? Das wird auf jeden Fall kommen, ist im Moment noch in der Entwicklung. Müsste eigentlich viel schneller gehen. Ja? Die Unternehmen haben es aber nicht so richtig gemerkt, fangen jetzt damit an, dass da noch ein unbeackerter Bereich ist. Dann natürlich später die Kombination aus allem, wo man sagt, okay, man gibt die komplette Patientengeschichte in die KI rein und der soll mal ein Statement dazu abgeben. Das wird auf jeden Fall kommen und wird natürlich auch eine deutliche Verbesserung der medizinischen Versorgung zur Folge haben. Gerade auch, weil das, was die Maschinen können, halt unendlich viel Daten speichern, nichts vergessen und alles miteinander kombinieren. So, die Gefahren, die Kehrseite der Medaille. Klar, Beherrschung von Technik kann einen sehr großen Vorteil bedeuten. Hat man auch bei der Computertechnik gesehen, hat man am Anfang bei der Eisenbahn gesehen. Ja. Die Computertechnik, klar, konnte plötzlich seine ganzen Kundendaten speichern, gucken, wer hat was gekauft, verschiedene Analysen machen, auch Tabellenkalkulationen. Zusammen mit Börsenhandel waren Riesendinge am Anfang, wurden von ganz wenigen genutzt, aber die, die es genutzt haben, hatten einen richtig dicken Vorteil davon. Ist hier auch bei der KI auf jeden Fall der Fall. Muss man sich im Klaren sein. Beeinflussung durch perfekte Fehlinformation, das ist auch so eine Sache, die sicher massiv kommen wird. Also geht ja immer, auch demokratische Systeme haben so ein gewisses Problem, dass ja, das Volk muss man hinter sich bringen. Da kann man schon gewisse Informationen streuen und den Leuten irgendwas erzählen. Und das mit KI in größerem Umfang und perfekter denn je. Und das wird problematisch werden. Oder ist es auch schon, also wenn man sich bei YouTube verschiedene Kommentare anguckt, so ein bisschen kann man es noch sehen, auch anhand der Accounts, aber da ist schon Fake Accounts automatisiert erstellen, dann einen Lebenslauf hinterlegen und so weiter und so weiter und das alles glaubwürdig machen, geht richtig gut mit KI. Problem, das wir in Zukunft kriegen werden, ja, man hat das ganze Wissen aus dem Internet und sonst irgendwas genommen, um KI zu trainieren. Jetzt wird das Internet natürlich zu sukzessive mit KI-Wissen angereichert, das dann wieder für Training von neuer KI hergenommen werden kann. Das wird nicht so richtig gut gehen. Ja? Also dann können Fakten entstehen, die gar keine sind oder es passiert irgendwas. Und wenn sich eine Technik sehr schnell entwickelt, werden immer Leute abgehängt. Das haben wir bei der IT-Technik gesehen. Ist eigentlich gang und gäbe. Es kommt ja jedes Mal was Neues drauf. Habt ihr schon Instagram? Habt ihr schon TikTok? Sonst irgendwas? Irgendwann macht man nicht mehr mit. Oder muss sich eben aktiv drum kümmern, dass man den Anschluss nicht verliert. Ist auch hier so. Es gab einen Vortrag, KI als Waffe, das ist ein YouTube-Video, fand ich sehr interessant. Da ging es auch darum, wie fake ich irgendwas? Und er hat das dann nochmal genau ein bisschen aufgedröselt. Voice Cloning, also dass man Leuten Wörter in den Mund legt, die sie nie gesagt haben, mit deren Stimme. Bilder erstellt oder Videos erstellt, die niemals so stattgefunden haben. Und natürlich Fake Accounts in Social Media mit echt aussehendem Profil, weil dann künstlicher Lebenslauf und Werdegang und sonst irgendwas hinterlegt wird, mit dem Ziel der Beeinflussung der öffentlichen Meinung, was schon ein lohnenswertes Ziel ist. Ja, wie kommt man der Sache bei? Ist schwierig. Da wird dann gesagt, ja, Leute dafür sensibilisieren, Trusted Authorities, also dass man sagt, okay, das ist wirklich vertrauenswürdiger Anbieter, aber wer ist es denn? Inhaltsüberprüfung mit irgendwelchen Faktencheckern. Alles schwierig. Was mir noch eingefallen ist, ist Signatur. Gibt eine Möglichkeit, dass man tatsächlich den Urheber von irgendwelchen Dingen, also digitalen Gütern, zweifelsfrei feststellen kann. Wird heute standardmäßig gemacht für Software, die Sie installieren. Die ist eigentlich immer signiert, auch unter Windows. Wenn Sie dann gucken, dass Sie was installieren, steht dann Herausgeber und dann steht hinten dran, wer das rausgegeben hat. Es ist nicht nur ein Freitext, das ist tatsächlich eine Signatur, wo, so Gott will, der Urheber zweifelsfrei überprüft wurde. Da ist also so mit mal 100.000 Fake-Accounts erstellen und so weiter, funktioniert dann nicht mehr. Bei Software versucht man es, um Schadcode zu vermeiden, dass man eben sagen kann, okay, der hat Schadcode verbreitet, den wollen wir nicht mehr, dann wird die Signatur gesperrt. Das ist so ein bisschen nicht ganz taugliches Mittel, aber besser als nichts. Für den Urheber wirklich feststellen, ist das ein probates Mittel. Müsste man halt gucken, wie man eine entsprechende Infrastruktur implementiert und sagt, okay, also hier in Deutschland oder in Europa gibt es ja qualifizierte elektronische Signaturen, die dann von entsprechenden Signaturanbietern ausgestellt werden. Und damit würde man dann schon eine gewisse Glaubwürdigkeit erlangen, weil auch nachvollzogen werden kann, wer derjenige ist. Gut. Da sieht man auch, ich habe ChatGPT mal gefragt, was es denn zu diesem Thema sagt. Und es ist halt dieser, ich habe mal in einem YouTube-Video gesehen, die nannten das stochastischer Papagei. Also es plappert das nach, was am wahrscheinlichsten ist. Und das ist das, was auch im Internet steht. Durch KI lassen sich sehr einfach gezielt Inhalte, Texte, Bilder und Videos verbreiten, die gefaked sind. Gezielt falsche Informationen anhaben. Welche Maßnahmen würdest du anraten, um es zu ermöglichen, falsche Informationen zu erkennen? Und dann kommt das kritische Betrachtung, Überprüfung durch Dritte, technologische Tools, Software, auch KI, Bildung und Aufklärung. Signatur gibt es so nicht im Netz, hat er auch nicht ausgegeben. Kann man, ja, das steht da auch, dass man das machen kann. Ist halt die Frage, ist wieder so ein Technologiewettrennen. Da finde ich es deutlich besser, wenn man sagt, okay, der Urheber steht zweifelsfrei fest und wenn der nur Blödsinn labert, dann ist es eben der Urheber, der nur Blödsinn labert und man ignoriert ihn. Dann KI und IT-Sicherheit, so ein bisschen meine Domäne, weil ich ja auch in der IT-Sicherheit ein Stück weit tätig bin. LLMs geben Daten aus, die sie nicht ausgeben sollten. Es gibt eine Technologie, nennt sich Prompt Injection. Dann verpackt man noch eine zweite Intention in den eigentlichen Prompt und sagt, okay, gib mal irgendwie aus, wie man dich, also es gibt diesen initialen Prompt, den man nicht sieht, wo gesagt wird, wie das Modell sich benehmen soll. Und was es genau machen soll, den könnte man dadurch ausgeben lassen. Wenn man gut ist, kann man den dadurch auch verändern. Es gibt ein Modell, Mixtral 8x7b, wo das so gemacht ist. Das kann man sich runterladen und kann dann einen Initialprompt reingeben, wo die ganzen Sicherheitsvorkehrungen des Modells ausgehebelt werden und man das dann auch fragen kann, wie baue ich mir eine Atombombe oder sonstigen Kram und es liefert dann Antworten, wo es vorher mit dem Originalprompt keine Antworten liefern würde und sagt, das kann ich dir leider nicht sagen, darf ich nicht. Was man auch machen könnte, automatische Source-Code-Analyse. Also man hat Programmcode, ja, Schwachstellen erkennen, um zu schließen oder um auszunutzen. Das ist jetzt einfach die Frage, wo man hin möchte. Ja, man kann den Source-Code nochmal durch eine KI durchlaufen lassen und kann sagen, okay, was sagst du mir? Wo sind da Sachen? Das kann aber auch ein möglicher Angreifer tun und sagen, okay, zeig mir mal, da will ich irgendwie in ein System rein, das ist der Source Code, wie komme ich denn da am besten rein? Und da ist auch wieder, wer die Technik beherrscht, hat eben diesen Vorteil. Ja? Wenn ein Mensch das alles durchgucken soll, das wird relativ schwierig mit der KI, die kann man über Nacht laufen lassen, dann hat die schon einiges getan. Dann haben wir, was wir heute schon haben, noch höhere Komplexität, die niemand durchblickt. Ja, wir haben schon die IT, die manchmal komische Sachen macht, wo dann keiner weiß, wieso ist das jetzt passiert. Bei neuronalen Netzen ist das ungleich höher. Zumal sie eben nicht so arbeiten, dass man direkt den Programmcode hat, sondern es ist angelernt mit Gigabyte von Daten, wo auch niemand wirklich durchblickt und sagt, ja, deshalb ist das so und hier müsste man noch was ändern und da, wo man beim Programmcode kann man sehr genau durchgehen und sagen, welche Programmzeilen sind denn kritisch und sicherheitskritisch. Bei der KI ist das ein großer Datenwust und da wird es dann eher schwierig. Ja, Einschleusen von Chartcode in die Trainingsdaten, der schwer zu finden ist, dass man in speziellen Fällen das Ding irgendwas macht, was nicht beabsichtigt ist, was aber in den großen Datenmengen niemand findet. Ja, haben wir noch wesentlich weitere Anforderungen als die, die heute schon bestehen an IT-Sicherheit. Und schon heute kommen wir nicht hinterher, IT-Sicherheit richtig zu machen. Es gab vom BSI letzte Konferenz, wo mal ein bisschen drüber gesprochen wurde und dann wurde gesagt, jährlicher Schaden in der BRD in Sachen IT-Sicherheitslöcher 200 Milliarden Euro. 20% vom Bundeshaushalt. Jedes Jahr. Wer von euch hat von der XZ-Lücke gehört? Hände hoch. Ja. 5 von 30 oder 40. Das war eine Sicherheitslücke in einem Kompressionsprogramm, das fast überall drin ist. Also vielfach in Linux und das Internet besteht überwiegend aus Linux-Servern, wo jemand versucht hat, das gesamte Internet fernzusteuern. Das war auch mit Signatur, dass nur er drauf zugreifen kann und dass dann Chartcode ausgeführt werden kann und richtig gut gemacht, auch über Jahre hinweg vorbereitet, also dass man sich in diese Open-Source-Community, die das XZ entwickelt, Vertrauen geschafft hat, dann Source-Code dort eingereicht hat, den richtig platziert hat, geguckt, dass der mit Updates ausgerollt wird und dann natürlich mehr früher oder später den Weg in alle bestehenden Systeme hineinfindet, weil diese Kompressionsbibliothek eben überall drin ist. Und wenn das so gekommen wäre, hätte irgendjemand das Internet fernsteuern können. Ich weiß nicht, ob man mittlerweile weiß, wer das war. War so ein richtig großer Angriff. Ist aber abgewehrt worden. Ein Microsoft-Mitarbeiter hat irgendwie mal gemerkt, dass irgendwelche Sachen im Millisekundenbereich langsamer arbeiten als das, was er erwartet. Und hat dann genug Zeit gehabt, der Sache auf den Grund zu gehen, Gott sei Dank, und hat diesen Chartcode gefunden. Und dann wurde ganz kurz vor knapp, kurz bevor die Updates in die breite Masse ausgerollt werden sollten, gesagt, hey, da ist ein Sicherheitsloch drin, tut das mal nicht ausrollen, wir müssen das fixen. Das war aber wirklich kurz vor knapp. Deshalb finde ich es so interessant, dass so wenige Leute das wissen, obwohl wir einmal volle Granate gegen die Wand gefahren wären, wenn das passiert wäre. Ja? Also wenn man heute das Internet einmal abschaltet, das mag sich ja keiner ausmalen. Also es gibt ja schon Studien, wenn man die Stromversorgung abschaltet, aber Internet ist mindestens genauso schlimm. Ja, ja, bitte. Der Zusammenhang zur KI ist da, dass die Sicherheit eine Riesenrolle spielt und wir das nicht im Griff haben, also mit den Standardsachen, die wir heute machen, haben wir es nicht im Griff. Und jetzt kommt KI noch obendrauf, wobei ich denke, dass die Sicherheit innerhalb der KI noch schwieriger zu kontrollieren ist, als das, was wir heute schon haben. Ja? Das ist so ein bisschen, es ist einfach nur der Wink mit dem Zaunpfahl zu sagen, Leute, passt ein bisschen auf, damit es uns nicht irgendwann komplett gegen die Wand fährt. Ja. Ob das jemand macht, weiß ich nicht. Die Leiterin des BSI sagte damals, naja, normalerweise schreiben wir auf den DIN A4-Zettel auf, was wir alles zu tun haben und dann funktioniert das auch. Sagte, naja, in IT-Sicherheit ist der DIN A4-Zettel ein bisschen anders geworden. Das ist ein DIN A0-Blatt in 4-Punkt-Schriftgröße, damit alles drauf passt, was wir zu tun haben. Und das ist einfach nur der Wink mit dem Zaunpfahl zu sagen, es wäre beinahe passiert und es ist nicht mal um die Welt gegangen, dass jeder sagt so, oh, das war aber echt knapp. Ja? Wäre ein Meteor an der Erde vorbeigeflogen im Abstand von 100 Kilometer, jeder wüsste das. Super, ja, super gemacht. Total super, langjährig, richtig mit Aufwand, tiefgehend, ganz klar. Okay, ja.
Wenn der einen bestimmten Modus war, das war eine Optimierung, die musste dann ausgeschaltet werden. Das war also intern auch ausgerollt. Man fragt sich auch bei solchen Sachen immer gleich, ob das Zufälle sind oder ob das einfach, weil man weiß ja nicht,
ja.
Es gibt immer Leute, die Kontrolle kriegen wollen und das sind, die haben viel Geld und können ihre Leute überall anstellen. Das sieht man gar nicht.
Ja, also es ist einfach nur so. IT-Sicherheit, damit man mal ein bisschen Fokus drauf hat, was steht uns denn da ins Haus und was ist schon da? Okay. Okay, ich mache gerade noch die letzten zwei Folien fertig, dann sind wir soweit. Aussichten für die Zukunft, was wird KI können? Ist noch ein Stück weit offen. Also im Moment gibt es halt die Trainingsdaten wieder in schön neu kombinierter Art und Weise. In Dampfmaschinen hat man auch mal viel Hoffnung gesetzt. Flugzeuge konnte man damit nicht bauen, also irgendwo hat die Technik auch ihre Grenzen. Ja, derzeit kann nur vorhandene Informationen rekombiniert und ausgegeben werden. Aber in unbekanntem Ausmaß, also das, was die Maschinen immer gut können, unendlich viel Speicher, unendlich viel verarbeiten und dann auch unendlich viel ausgeben. Es bleibt die Frage, was den Menschen einzigartig macht. Wenn wir einen Schritt weiter denken müssen, zu gucken, wer sind wir wirklich und was macht uns aus. Ja, was ist das denn? Okay, damit bin ich fertig, war jetzt auch lang genug. Danke. Good.